Wer eine größere Summe Geld geerbt hat und anlegen will, sieht sich schnell mit zahlreichen Angeboten konfrontiert. Die Autoren Rolf Moyen und Judith Engst wollen Mut machen, die Geldanlage in die eigene Hand zu nehmen. Sie erklären auch für Laien gut verständlich, welche Anlageklassen es gibt und für wen sie sich eignen. Ihre wichtigste Botschaft: keine Angst vor Aktien. Die sind, jedenfalls auf lange Sicht, nämlich gar nicht so riskant, wie die Autoren gut belegen. Von der Fülle fragwürdiger Anlagebücher hebt sich das Buch »Wie lege ich 50.000 Euro optimal an?« positiv ab. Es ist ausgewogen, kompakt, gut lesbar und insgesamt ein idealer Ratgeber für Anleger mit geringen Vorkenntnissen.
Wer heutzutage 50.000 Euro anlegen will, hat es nicht leicht. Investierte man früher etwa je einen Teil in Bundesschatzbriefe, Sparbriefe und vielleicht noch in Renten- und Aktienfonds, macht das heute keinen Sinn mehr. Festverzinsliches wirft so gut wie keine Zinsen mehr ab. Rechnet man die Inflation ein, führen solche Anlagen sogar zur Kapitalvernichtung. Damit müssen sich Anleger aber nicht zufrieden geben. Es gibt Alternativen, und zwar in Form von Aktien. Auf lange Sicht sind Aktien durchaus nicht so riskant, wie viele meinen. Wer Kurseinbrüche aussitzen kann, Börsenkenner sprechen von Rücksetzern, der hat die Aussicht auf Renditen von 8% im Jahr. Das ist die historische Durchschnittsrendite der meisten großen Aktienmärkte.
Allerdings sollten Sie nicht gleich alles Geld in Aktien stecken. Vorab ist wichtig, wenden Sie sich nicht an provisionsabhängige Berater. Die haben nämlich vor allem ihren eigenen Profit im Blick. Es ist durchaus möglich, die Anlage von 50.000 Euro in die eigene Hand zu nehmen. Sie müssen sich nur ein wenig Grundwissen aneignen. Das schützt Sie auch vor fragwürdigen Anbietern. Es gibt eine Reihe von Geldanlagen, von denen ganz dringend abzuraten ist. Solche Angebote locken mit hohen Renditen, der Aussicht auf großen Reichtum oder Nutzen ihren Wunsch, Gutes zu tun, sowie ihr blindes Vertrauen in Immobilien aus. Tatsächlich sind sie oft intransparent und hochriskant. Statt einer spektakulären Rendite steht am Ende nicht selten der Totalverlust des Kapitals. Zu solchen Anlageformen gehören Öko-Investments, Wald und Holz, geschlossene und offene Immobilienfonds sowie Wohnungsbaugenossenschaften, Direktanlagen etwa in Container oder Beteiligungen an vermeintlich innovativen Firmen. Außerdem Diamanten und andere Edelsteine, Crowdfunding, Kryptowährungen und sogenannte Penny Stocks, also kostenlose, unbestellte Aktienempfehlungen. Weitere riskante Anlageformen sind Lebens- und Rentenversicherungen sowie Sofortrenten gegen Einmalzahlungen.
Natürlich hören sich Öko-Investments in Windkraft oder Solarparks erst einmal gut an. Investieren und damit auch noch etwas Gutes tun, wer will das nicht? Doch die Risiken sind hoch. Manche Unternehmen in diesem Bereich haben tatsächlich gute Vorsätze, doch ihnen fehlt es an ökonomischem Verstand. Andere haben von Anfang an keine redlichen Absichten. Allgemein ist es für den Anleger kaum zu durchschauen, ob die jeweiligen Projekte technisch ausgereift sind und überhaupt rentabel werden können. Ähnliches gilt für Wald und Holz, etwa stille Beteiligungen an Teakwäldern in Brasilien. Die Preise in der Forst- und Landwirtschaft sind zudem volatil. Dürren oder Stürme können den Projekten einen Strich durch die Rechnung machen.
Auch von vermeintlich sicheren Immobilienfonds, vor allem den geschlossenen, sollten Sie Abstand halten. In solchen Fonds ist Geld für lange Zeit gebunden. Zudem fehlt es an Transparenz. Kryptowährungen wie Bitcoin wiederum sind nicht durch reale Werte gedeckt. Der zum Teil rasante Kursanstieg ist eine Spekulationsblase, die irgendwann platzt. Auch wer im Glauben an die eine große Geschäftsidee, etwa in Bereichen wie E-Mobilität, Batterien oder seltene Erden, Geld in Beteiligungen steckt, fällt meist auf die Nase. Doch wie können Sie Ihr Geld nun aufteilen? Einen Teil sollten Sie in jedem Fall als Reserve auf ein Tagesgeldkonto überweisen, etwa für eine plötzliche Autoreparatur. Empfehlenswert sind 2 bis 3 Monatsgehälter. Achten Sie dabei auf eine möglichst attraktive Verzinsung. Viel ist derzeit nicht herauszuholen, doch die Zinsen auf Tagesgeldkonten sind immer noch höher als die auf Girokonten. Bei Banken aus Ländern wie Griechenland, Italien, Portugal sowie Kroatien, Polen und Lettland gibt es berechtigte Zweifel an der Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Einlagensicherung. Vertrauen können Sie hingegen den Einlagensicherungssystemen in Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden.
Was Sie nicht als Notgroschen brauchen, sollten Sie investieren. Und dabei gibt es derzeit keine Alternative zu Aktien. Für Anleger heißt das, dass sie lernen müssen, mit Volatilität umzugehen. Aktienkurse können kurzfristig zwar heftig schwanken, langfristig geht es aber in jedem Fall nach oben. Das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts zeigt, dass die DAX-Rendite in den letzten 50 Jahren bei durchschnittlich 7,7% im Jahr lag. Natürlich gab es auch Jahre mit heftigen Verlusten, doch je länger die betrachtete Zeitspanne ist, desto unwahrscheinlicher sind Verluste. Wichtig ist, dass Sie ruhig bleiben und nicht verkaufen, wenn es nach unten geht. Crashphasen gilt es auszusitzen. Versuchen Sie auch nicht, den idealen Einstiegszeitpunkt zu finden. Das gelingt selbst Profis nicht. Besser ist, über einen längeren Zeitraum regelmäßig zu kaufen. Dann profitieren Sie vom Durchschnittskosteneffekt.
Wichtig ist außerdem, dass Sie sich am Aktienmarkt breit aufstellen, sprich diversifizieren. Über unterschiedliche Unternehmen, aber auch Länder, Regionen und Branchen hinweg. Investmentfonds sind Wertpapierkörbe, die viele verschiedene Wertpapiere enthalten. Außerdem sollten Sie Dividenden schnell wieder anlegen, denn Studien zeigen, 30-50% der Aktienmarktgewinne sind Folge von Dividenden und Reinvestitionen und nicht von Kursgewinnen. Bei Investmentfonds ist das Risiko gestreut. Außerdem ist damit auch für die Diversifikation gesorgt. Investmentfonds lassen sich unterscheiden nach den Anlageklassen, in die sie investieren. Aktienfonds investieren in Aktien, Anleihefonds, auch Rentenfonds genannt, in Anleihen, also festverzinsliche Anlagen. Mischfonds investieren in beides, teils auch zusätzlich in andere Anlageklassen wie Edelmetalle oder Immobilien. Investmentfonds haben darüber hinaus Schwerpunkte. Oft kaufen sie Wertpapiere aus einem bestimmten Land oder einer Region. Manchmal kaufen sie auch nur solche aus bestimmten Branchen oder von Unternehmen einer bestimmten Größe. Mittlerweile kann fast jedes Marktsegment über Investmentfonds abgebildet werden. Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die zwischen aktiv gemanagten und passiven Fonds. Letztere sind die sogenannten Indexfonds bzw. Exchange-Traded Funds oder kurz ETFs. Bei aktiven Fonds sucht ein Fondsmanager Wertpapiere aus. Da das mit viel Recherche verbunden ist, sind aktiv gemanagte Fonds recht teuer. Früher musste regelmäßig ein Ausgabeaufschlag von 5% beim Kauf gezahlt werden. Dazu kam eine Managementgebühr von 1-2% im Jahr. Da aber ETFs immer beliebter werden, sind die Preise unter Druck geraten und aktive Fonds sind mittlerweile auch günstiger zu haben.
ETFs sind so beliebt, weil sie einfach, transparent und billig sind. Die Verwaltungsgebühren liegen bei 0,08% bis 0,5% im Jahr. Kaufaufschläge müssen nicht bezahlt werden. ETFs bilden einfach einen Index ab, etwa den DAX als wichtigsten deutschen Aktienindex, den Eurostoxx als europäischen oder den Dow Jones als amerikanischen. Auch im Anleihebereich gibt es Indizes, die sich in ETFs widerspiegeln. Den Markt schlagen können ETFs nicht, doch das gelingt, anders als oft versprochen, auch nur den wenigsten aktiven Fonds. Als ETF-Anleger müssen Sie auch nicht mühsam nach einem guten Fondsmanager suchen. Sie müssen vielmehr nur einen Index und dann einen ETF auf diesen Index auswählen.
Dennoch können auch aktiv gemanagte Fonds Sinn machen, etwa wenn Sie in ein Marktsegment investieren wollen, das noch nicht von ETFs abgedeckt ist. Oder Sie möchten die Möglichkeit haben, in bestimmten Situationen gegenzusteuern. Ein ETF macht einen Crash nämlich voll und ganz mit. Ein aktiver Fonds kann sich absichern. Nicht ganz von der Hand zu weisen ist auch die Kritik an den langfristigen Folgen von ETFs. Geht deren Siegeszug weiter, werden schwache Werte künstlich am Leben erhalten, sofern sie als Teil eines Index trotz schwacher Performance immer mitgekauft werden und so im Index verbleiben. Starke neue Aktien können im Gegenzug nicht aufsteigen. Das könnte dazu führen, dass die Attraktivität von Indexfonds sinkt und Investoren womöglich im großen Maßstab abspringen. Die ETFs hätten sich quasi zu Tode gesiegt. Letztlich sind sowohl aktive als auch passive Fonds sinnvolle Bausteine bei der Geldanlage. Indexfonds eher für die Offensive, aktive Fonds für die Defensive. Mischfonds taugen als gutes Basisinvestment. Sie sind wie eine kleine Vermögensverwaltung. Je nach Marktlage investiert der Fondsmanager in Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Immobilien oder auch Cash. Manchen Anlegern macht es aber auch Spaß, sich mit Aktien zu beschäftigen und direkt zu investieren. Mindestens 8 Aktien sollten es aber schon sein, der Diversifikation wegen. Bei über 12 Werten wird die Recherche wiederum übermäßig aufwendig. Doch wie findet man die richtigen Aktien? In der Vergangenheit hat sich die sogenannte Value-Strategie als erfolgreich erwiesen. Bei der wird auf unterbewertete Aktien gesetzt. Der bekannteste Vertreter der Value-Strategie ist der US-Star-Investor Warren Buffett. Seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat seit 1965 ein durchschnittliches Jahresplus von 19,1% erzielt. Der marktbreite US-Index S&P 500 hingegen nur 9,9%. In den meisten Jahren hat Buffett den S&P 500 geschlagen, vor allem durch Vermeidung von Verlusten. Wichtig, er hält auch in Crash-Phasen an seiner Strategie fest und kauft.
Gold wirft keine Zinsen oder Dividenden ab und ist daher grundsätzlich eine Anlage, die nur zur Absicherung gegen extreme Krisen taugt. Auch mit Kursgewinnen ist nicht unbedingt zu rechnen, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt. Daher sollten Sie höchstens 10% Ihres Geldes in Gold oder in Silber investieren. Am besten eignen sich physische Edelmetalle, also Barren und Münzen. Auf diese haben Sie im Krisenfall den schnellsten Zugriff. Wenn Sie keinen Tresor besitzen, sind Exchange-Traded Commodities, also ETCs, eine attraktive Alternative. Ein ETC repräsentiert eine bestimmte Menge eines Rohstoffes. Im Fall von Edelmetallen ist dieser meist auch physisch hinterlegt. Eine gute Möglichkeit ist Euwax Gold 2, emittiert von einer Tochter der Börse Stuttgart.
Es gibt nicht die eine Lösung für alle. Vielmehr hängt die richtige Anlageaufteilung von Ihrem Alter, Ihrer Risikobereitschaft und auch Ihrem Anlageziel ab. Der verbreiteten Empfehlung, den maximalen Aktienanteil mit Hilfe der Formel 100 minus Lebensalter zu errechnen, sollten Sie eher nicht folgen. Der Grund: Zum einen ist in Deutschland eine Grundabsicherung über die Rentenversicherung im Alter noch mindestens für die nächsten 15 Jahre gegeben. Selbst wenn es also im Aktienmarkt kracht, stehen Anleger nicht auf der Straße. Zum anderen würde ein Verzicht auf Aktien mit einem Verzicht auf Rendite einhergehen.
In einem ersten Szenario erbt ein 30-Jähriger 50.000 Euro. Diese könnte er folgendermaßen investieren:
25.000 Euro in Aktien-ETFs gestaffelt über 5 Jahre und 25.000 Euro sofort in einen flexiblen Mischfonds-ETF.
In einem zweiten Szenario will ein 50-Jähriger seine drohende Rentenlücke schließen. Die Rente in 10 Jahren soll mit Hilfe von angesparten 50.000 Euro um 500 bis 1.000 Euro im Monat verbessert werden. Auf die nötige Rendite kommt man nur am Aktienmarkt. Daher sollte gleichmäßig verteilt in 5 aktive Fonds und ETFs investiert werden. In einem dritten Szenario will ein 65-Jähriger 50.000 Euro anlegen, um etwas dazu zu verdienen. Für ihn eignen sich zum Beispiel
2 Mischfonds als kleine Vermögensverwaltung, 5 Dividendenaktien als Zinsersatz, 5 Value-Aktien für mehr Rendite und Gold als Krisenschutz.